20. Bist du sicher, dass...
Ich habe heute Morgen auch schon zweimal am Start meine Kaffeemaschine rausziehen auf den Kaffeemachenknopf gedrückt. Ja, dann herzlich willkommen zum letzten Admin-Stammtisch im Jahr 2023. Heute mit einem Vortrag. Ich hatte den Eindruck, es ging um Tanzen, aber das ist, glaube ich, schon ein Schuss. Wir haben das zusammen und Volker Björn stellt euch bitte selbst vor.
Ja, ich bin Björn Jacke. Ich arbeite für Sernet als Samba-Support- und Consultant-Mensch und bin auch Teil vom Samba.org-Entwicklerteam und ja, bin heute hier, um euch ein bisschen was über Samba zu erzählen und wie man von einer Windows Active Directory-Domäne zu Samba migrieren kann oder Samba da auch noch für andere Sachen verwenden kann. Und weil das relativ schnell geht eigentlich, das Thema, da, weil das eigentlich so einfach geht, erzählen wir dann noch ein bisschen was anderes über Samba. Da kann Volker, der mit mir zusammen den Vortrag hält, was zu sagen.
Ja, ich bin Volker Lendecke. Ich bin eins der älteren Samba-Team-Mitglieder. Ich mache ziemlich viel File-Server-Geschichten. Und Themen, die wir hier noch sozusagen was zu erzählen können, ist erstens mal sozusagen diesen kleinen Trick, wie man so einen Samba-File-Server halbwegs vernünftig ans Debuggen bekommt, dass man da halt Logfiles rauskriegt. Das ist sozusagen fürs Troubleshooting. Da gibt es eben diesen einen kleinen Trick. Das zweite ist immer ein großes Thema, das ID-Mapping. Was heißt ID-Mapping? Wir haben Windows-User, die müssen wir irgendwie auf einen Linux-User bringen. Das ist halt immer sehr anstrengend. Das werden wir nicht in der vollen Schönheit hier darstellen können, aber eben grundsätzlich mal die Problematik. Und das dritte Thema ist eben innerhalb eines Active Directory, wie man für einen User, der sich über Active Directory angemeldet hat, die Gruppen bestimmt. Wie sozusagen da die Basismechanismen funktionieren. Das ist nämlich etwas anders, als es unter Unix funktioniert. Und diese drei Themen, die gehen eigentlich immer. Für das erste Thema haben wir eine kleine Live-Demo. Für die beiden anderen Themen hoffen wir dann auf Fragen und können auch einfach erzählen. Ich habe auch nicht wirklich Folien und da können wir dann einfach ein bisschen erzählen. Gut.
Ja, gut. Also ich mache, wie ich eben schon mal kurz gesagt hatte, ganz überwiegend Samba Support und Consulting. Und das, was da oft zugehört, das sind halt so Migrationen von Windows zu Samba oder von Samba zu Samba oder manchmal auch von Samba zu Windows. Und das, was wir heute mal vorstellen wollen, ist, was man so mit Samba machen kann, wenn man eine bestehende Windows-Domäne hat und die beispielsweise mit Samba sichern will regelmäßig. Und ja, genau, da haben wir einen Kunden beispielsweise, der hat so ein bisschen Angst davor, dass er Opfer eines Hacking-Angriffs werden kann und will deswegen so gut wie möglich davor oder gerüstet sein und hat uns halt gefragt, was wir da irgendwie machen könnten, wie Samba da irgendwie hilfreich sein könnte. Und da kamen wir dann auf die Idee, mit Samba, mit dem Samba-Tool-Kommando, was einen eingebauten Backup-Mechanismus hat, einfach relativ oft das Active Directory, was die haben, zu Vampiren. Oh, genau. Früher hieß das Vampiren in der NT4-Welt, als Samba 3 noch modern war. Ja. Ich sage jetzt auch mal wieder Vampiren, weil es so ein schönes Wort ist. Und genau, das, was wir da machen, ist einfach das Active Directory einmal oder mehrmals am Tag auslesen, komplett. Da machen wir quasi den gleichen Vorgang, wie ein Domain-Controller macht, wenn er selber eine Replikation der AD-Datenbank macht. Ja, und das dann einfach schön sichern. Das geht mit Samba ziemlich einfach und ohne, dass das irgendwelche Spuren im AD selber hinterlässt. Also das ist ein reiner Lesevorgang, der ja keine Modifikation im AD selber macht. Genau, das ist jetzt die Folie zu dem, was ich jetzt quasi schon erzählt habe. Können wir gleich die nächste machen. Genau, das, was man machen muss, um um so ein Setup aufzusetzen, womit man dann das AD sichern will, ist erstmal ein gutes Grundsystem haben. Das ist meiner Meinung nach idealerweise eine Debian-basierte Linux-Distribution, zumindest wenn man einen Samba AD-Server haben will. Ja, eine Frage?
Ja, du sagtest Good Distro.
Ja.
Du sagtest eine gute Distribution. Debian ist relativ alt von den Packages hier. Ist es ein Nachteil oder ein Vorteil, wenn man Samba einsetzt?
Warte auf die nächste Folie. Ja, genau, die nächste Folie geht darauf ein. Allerdings kann ich schon mal sagen, also Debian war früher recht alt. Inzwischen, finde ich, hat sich das deutlich gebessert. Also neue Debian-Versionen kommt ja alle 2 Jahre raus. Und wenn die dann rauskommt, sind die Pakete eigentlich meistens auf dem jeweils dann aktuellen Stand. Und der Grund, warum ich eigentlich Debian für die beste Distri halte, ist die gute Updatebarkeit des Systems und dass da wenig Firlefanz im Hintergrund läuft, der einem die Sachen, die man konfiguriert hat, dann wieder irgendwie zerschießt. Snap. Beispielsweise Snap oder manche andere Dinge. Genau. Gut, dann worauf man da bei dem Grundsetup auch achten sollte, genau, ist die Netzwerkkonfiguration, die sollte stabil sein. Also mit stabil meine ich statische IP-Konfiguration, statische Name-Server, nichts, was irgendwie automatisch oder vom DHCP-Server kommt oder so. Das ist auf einem System, wo wir Domain-Controller laufen lassen wollen, nicht wirklich gut geeignet. Und zum stabilen System gehört an der Stelle dann auch, dass die Zeit des Systems selber korrekt ist. Also irgendwie.
Weil Samba halt viel Kerberos nutzt.
Genau, genau. Samba macht Kerberos und bei Kerberos ist eine ziemlich gute Zeit eine feine Sache, sonst kann es schnell irgendwelche Authentifizierungsprobleme geben. Ja, einmal bitte. Genau, und das ist die Folie, wo ich schon gesagt habe, da geht es auch um das Thema Aktualität. Also ich empfehle auf Samba-Servern, insbesondere auf Active Directory Domain Controller-Servern, die Samba-Plus-Pakete von Sernet zu installieren, die wir bereitstellen. Die kosten zwar ein bisschen Geld, aber das lohnt sich, weil die mit viel Know-how im Hintergrund und mit viel Liebe gepflegt werden, was sich dann im Betrieb über die Jahre ziemlich schnell auszahlt. Die Pakete der Distribution selber, ganz egal, ob jetzt von Red Hat, Debian, SUSE, whatever, die bekommen in der Regel wenig bis gar keine Bugfix-Updates. Was die bekommen, sind die wichtigsten Security-Fixes. Da sind die Distributionen zwar hinterher, aber die Bugs, die so im Laufe des Samba-Releases so gefixt werden, die werden bei den Distributionspaketen in der Regel nicht gefixt. Das ist auch ein Nachteil, weshalb ich sagen würde, das ist eigentlich auf einem Server, den man jetzt in einer produktiven Umgebung benutzen will, nicht so ideal. Weitesten Fragen.
Worin unterscheiden sich die Pakete von Samba Plus von denen, die die Distribution zur Verfügung stellen?
Bei uns sind ja einige Samba-Entwickler angestellt, die wissen, welche zusätzlichen Fixes gut wären in einem Samba-Server, der stabil laufen soll. Und solche Fixes, die bringen wir immer sehr zeitnah dann in unsere Pakete rein. Und dadurch, dass wir halt auch die Erfahrung haben mit vielen Samba-Setups, egal ob File-Server oder Active Directory Domain-Controller bei Kunden, können wir da das Know-how, das wir da haben, halt auch in unsere Pakete mit einfliegen lassen. Und ja, es ist einfach die Aktualität. Man hat auch die Auswahl, ob man jetzt den aktuellsten Stable Branch oder den letzten oder den vorletzten haben will. Und ja, hat da jeweils immer von dem Branch, den man benutzen will, die aktuellsten Pakete mit den...
Red Hat Chip zum Beispiel auch kein AD, ne? Vielleicht nochmal fürs Mikro.
Stimmt, ja, genau. Die Distribution shippen, also Red Hat shippt keinen AD-Controller auch in seinen Samba-Paketen mit. Da ist ein reiner File-Server nur drin. Und bei SUSE bin ich jetzt auch nicht sicher, ob die inzwischen AD-Controller haben. Vor ein paar Jahren hatten sie jedenfalls keinen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der aktuelle Stand ist. Ja, das ist so der Unterschied. Gut. Dann gucken wir uns mal an, was man machen müsste, um jetzt auf so ein System, wo wir Samba Plus oder normales Samba installiert haben, so ein bestehendes Active Directory auslesen könnte. Das ist erschreckend einfach eigentlich, was man da machen muss. Das ist nämlich eigentlich nur dieses Kommando. Die Vorbereitung hatte ich ja eben schon auf der Folie. Das sollte alles gemacht werden. Und dann macht den Rest hier eigentlich das Samba-Tool-Kommando. Also Samba-Tool Domain Backup Online. Online heißt, er macht das über das Netzwerk von einem stehenden Domain-Controller. Backend Store gleich MDB. Das ist einfach Datenbank-Store, der ausgelegt ist für größere Datenbanken. Kann sein, dass das inzwischen auch standardmäßig MDB ist. Früher war das LDB, da gab es dann noch eine Größenlimitierung. Aber das tut jetzt nichts zur Sache hier. Dann geben wir den Server an, den wir quasi vampiren wollen. Das Target Directory, also wo dann das, was wir jetzt auslesen, das Target-Set-Archiv quasi hingeschrieben werden soll. Und dann schließlich noch der Benutzer, mit dem wir uns am Domain-Controller anmelden wollen. Also das muss ein Domain-Administrator-Account sein, weil sonst hat er einfach nicht genug Rechte, um die Daten alle lesen zu dürfen. Jo, das ist eigentlich alles, was man machen muss. Und dann schickt einem der angesprochene Domain-Controller sämtliche Daten. Was das Kommando anschließend auch noch macht, ist, er liest noch den Inhalt des SysVol-Shares aus, wo ja die Logon-Skripte und die Group-Policy-Files liegen. Die werden also auch noch mitgesichert. Also kurzum alles, was wir eigentlich brauchen für die Domäne, wird mit dem Kommando gezogen. Alternativ zu dem Backup-Online-Kommando, was wir eben auf der Folie hatten, kann man auch das Samba-Tool-Domain-Backup-Rename-Kommando benutzen. Das ist auch ganz interessant. Es funktioniert fast genauso wie das Backup-Online-Kommando. Nur, dass es, bevor es das Archiv mit dem Backup schreibt, noch die Domäne umbenennt. Das ist äußerst praktisch, wenn man irgendwie zum Beispiel mit der produktiven Domain, die man haben will, was testen will und diese Testdomäne im gleichen Netz betreiben will, wo auch die produktive Domäne liegt. Dann kann man die nämlich einfach damit umbenennen. Ja?
Er macht das dann auch rekursiv für alle Objekte, wie hast User Principal nehmen, steht ja auch die Domäne und weiter. Das macht er für alle Objekte rekursiv dadurch.
Genau, genau. Macht er für alle rekursiv. Richtig. Wollte ich eigentlich heute auch vorführen, habe dann leider nur in der Vorbereitung für den Talk hier festgestellt, dass es momentan buggy ist, aber ich denke mal, das ist bald dann gefixt. Ja, genau. Also das ist ein sehr praktisches Kommando und sehr praktisches Feature. Ja, dann einmal nehme ich es vor. Ja, das, was wir vorher mit dem Backup Online oder mit dem Backup Rename geschrieben haben, das kann man dann mit genau diesem Kommando einfach wieder herstellen. Also sagen wir Tool Domain Backup Restore, dann das das tar bz oder tar bz2-File, was er geschrieben hat, angeben. Das Target-Dir, wohin die Datenbank-Files und so weiter geschrieben werden sollen. Und dann auch schließlich, wie der neue Servername heißen soll. Ja, genauso einfach wie das Online ist also auch das Restore hier. Das läuft dann fröhlich einmal durch und dann hat man eine frisch aufgesetzte Domäne aus dem Backup, was man gemacht hat. Nach dem Restore ist das Starten auch recht einfach, also weil die Datenbank und Config-Files bei dem Restore nicht an den Standard-Locations abgelegt werden, muss man jetzt hier an der Stelle noch über diesen Export SMB-Conf Path explizit sagen, wo Samba dann die SMB-Conf finden und suchen soll. Dafür ist da die erste Zeile da. Ja, dann noch minimale Anpassung an der SMB-Conf, dass man auch andere Sachen außer der eigenen Domäne auflösen kann. Und dann kann man einfach Samba starten und dann hat man einen lauffähigen Domain-Controller. Was ich empfehle, ist, wenn man dann diesen Restore gemacht hat, wirklich nochmal mit einem weiteren Samba-Domain-Controller sauber dagegen zu joinen, damit man die Domain-Controller hat, wo die Datenbanken und so an den Standard-Locations liegen und nicht in diesem Restore-Verzeichnis, was man da vorher angeben musste. Jo. Das ist alles. Und was ich jetzt gleich nochmal machen würde, hier ist mit den Schritten, die wir jetzt hier einmal kurz gesehen haben, eine kleine Live-Demo, dass ihr seht, dass das wirklich so trivial ist, wie ich jetzt hier euch versucht habe, weiß zu machen. Ja. Gibt es bis dahin jetzt erstmal Fragen? Bevor wir jetzt hier das live zeigen.
Die Frage geht in Richtung, gibt es da überhaupt keine Kryptographie drin, keine TLS-Schlüssel, Keys oder sonstiges? Ist das alles im Grafschrift? Oder habt ihr das magisch in das SMB-Tool mit eingebaut?
TLS wird an der Stelle nicht benutzt. Das ist GSS-API von, also das ist der Standardmechanismus in der Windows-Welt. TLS ist in der Microsoft-Welt nur optional. GSS-API.
GSS-O dann vorne. Die andere Frage, NTP, du sagst Zeitsynchronisierung per Cardboard. Ich kenne das eigentlich so, wenn du jetzt einen Cardboard-Server und warst, dann ist der Windows-Server, würdest du dann nicht den Windows-Server als NTP-Server dann nehmen? Damit die Zeiten wirklich gleich sind?
Ja, also wenn man dann den Samba-Server als Domain-Controller laufen lässt, läuft dann auch auf dem Samba-Server oder sollte ein NTP-Server laufen. Also der sollte sich natürlich von extern die richtige Zeit holen, aber auch selber als NTP-Server dienen. hat auch den Sinn, weil die NTP-Pakete nämlich auch selber signiert werden, sodass die Clients vom Domain-Controller signierte NTP-Pakete empfangen können. Wenn die nämlich nicht signiert sind vom Domain-Controller, dann werden die von den Clients auch standardmäßig nicht akzeptiert.
Und die Zeit, die dann benutzt wird, ist die Unix-System-Client, der normale Call, oder geht die direkt in die NTP rein? Sonst könnte man ja auch PTP oder Kroni oder irgendwas anderes nehmen.
Der NTP-Server ist nicht eingebaut in Samba. Der NTP-Server ist tatsächlich ein externer. Also am Anfang war es der normale ISC-NTPD und inzwischen präferiere ich auch Kroni. Also der Kroni kann inzwischen auch die Interaktion mit Samba.
Machen.
Präferiere
den auch.
Okay. Also.
Ein Kommentar noch. Du fragtest auch, ist da jetzt irgendwie magische Krypto dahinter? Und die ganzen Secrets und so weiter. Am Ende liegen sämtliche Passwörter, und nur um die geht's, als Klartext-Passwort-Äquivalent auf Platte. Das bedingt aber das Kerberos-Protokoll. Mit Kerberos hat man im Grunde ja, also ein bisschen glorifiziertes Challenge-Response. Und Challenge Response heißt immer, ich habe Klartext-Passwörter oder Klartext-Passwort-Äquivalente auf Platte. Wenn du sagst, ich habe gesaltete Passwörter, etc. Shadow, dann hast du aber Klartext-Passwörter auf Klartext-Passwörter übers Netz oder halt irgendwie SSH Public Key gesichert. Aber beim gesamten Active Directory am Ende liegen die Hashes, die sozusagen Klartext-Passwort-Äquivalente, lesbar auf Platte. Ist bei jedem Active Directory Domain Controller so. Und die, bitte?
Die Hashes liegen im Active Directory.
Kann man genau, richtig. Kann man auslesen.
Aber die Hashes kann man nicht einfach zurückrechnen. Da muss man.
Nee, es gibt auch eine Option sozusagen, dass tatsächlich Klartext-Passwörter oft liegen. Aber es ist auch nur ein MD5 oder MD4 sogar nur am Ende. Aber wie gesagt, die liegen hart auf Platte. Das heißt, die Disk von dem ADDC und du bist drin. So ist es. Das gibt die Kryptographie von Kerberos vor. Das ist bei jedem KDC. Warum hat ein MIT-KDC, warum ist er am besten nur mit dem Vorhängeschloss und keine Ahnung, einer Panzertür gesichert, ne? Deswegen.
Es gab bei Google, glaube ich, mal vorletzten Woche Artikel über Windows Domain Controller, dass da sehr viele Tools auch von Microsoft mitgeliefert werden, die gar nicht auf höchster Sicherheitsstufe aktiviert sind. Hat Microsoft eventuell da ein bisschen mehr in Hinterhand und wir reden hier über ein Standard-Setup oder ist das wirklich nicht mehr?
Konkret jetzt sozusagen, was die Praxis eines sicheren Active Directory-Setups, können wir wenig zu sagen, weiß ich nicht. Also sozusagen, ich bin jetzt nicht der Consultant, der sagt, mach dein Active Directory so mit irgendwelchen sonst wie Konfigurationen, das weiß ich nicht. Aber ich kann es halt von unten begucken und wenn ich überhaupt noch, ich meine, Sie wollen jetzt gerade NTLM loswerden, aber sobald ich noch NTLM am Drehen habe, und das wird sicherlich noch 5 Jahre dauern, brauche ich Klartext auf Platte. So ist es.
Aber mit Samba habt ihr bei Kerberos da auch schon RC4 jetzt abgestellt? Microsoft denkt ja gerade drüber nach, bei sich im Active Directory RC4 für Kerberos endlich mal rauszuschmeißen und nur die sicheren Sachen, aber wie weit ist da Samba?
Es ist so wie bei Windows auch jetzt seit kurzem in Samba per Default deaktiviert. Man kann es für bestimmte Services oder Server, die noch RC4 brauchen, noch aktivieren. Aber per Default ist es deaktiviert.
So, eine Frage aus dem Chat noch. Kann man den Export auch verhindern? Weil das ist ja auch für den Angreifer nützlich.
Also wenn wir Domain-Administrator uns als Domain-Administrator authentifizieren können wir alles auslesen. Das ist halt so.
Ja, das ist wie Platte raustragen.
Ja.
Also man muss ja das Passwort noch
eingeben. Natürlich, klar. Man braucht schon das Admin-Kennwort, ne? Ja. Aber das braucht genau. Aber eben auch nicht mehr.
Aber deswegen sollte man halt auch Domain-Administrator-Accounts mit einem guten Passwort schützen und nicht wie viele das leider machen, mit einem Domain-Administrator auf dem Netz surfen und was weiß ich was alles machen mit der täglichen Arbeit. Das sehe ich leider, wenn ich bei meinen Kunden bin, nur allzu oft, dass wirklich der normale täglich benutzte Account Domain-Administrator ist. Und das ist natürlich, ja, sicherheitstechnisch fatal.
Vollkatastrophe.
Ja. Okay.
Was wie, also wir haben ja nicht.
Ja, frag mal.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist offensichtlich ja ein Problem zwischen den Ohren bei den Leuten, die das tun.
Ja.
Habt ihr irgendwie mal herausgefunden, in so Gesprächen beispielsweise, warum? Also ja, es ist einfach, man muss die Benutzererkennung nicht wechseln, etc., etc. Aber also, was ist der Trade-off, es nicht zu tun? Also das wäre, fände ich interessant, weil im Zweifelsfall man da mal ansetzen kann und sagen kann, nein, vielleicht kannst du das auch noch anders hinkriegen, ohne jetzt schon in Klammern Definition von anders. Aber die Frage wäre, habt ihr die Frage mal gestellt?
Ich bin mir ziemlich sicher, das ist so ein Zwischending zwischen Bequemlichkeit und Unwissenheit und Leichtsinnigkeit einfach.
Okay.
Also,
wir haben doch eine Fritzbox, was soll da passieren?
Ja.
Was?
Ist ja hinter der Feier.
Ja, also, kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Ich kenne das Problem halt auch. Da hilft man halt dann dort irgendein Admin und dann findet er es natürlich praktisch, dass er bei den ganz Kleins auch gleich mit einem Nutzernamen passt, und dann über einen Admin-Rechner, um bei denen dann zu helfen, um die Sachen zu installieren, etc. Man sagt nicht mal, dafür ist der nicht da, das darf man nicht, weil auf dem Rechner könnte irgendwas drauf sein, weil das liest dann die Hashes aus, etc. Aber da kann man häufig auch drauf machen.
Das
Aber es ist halt gut da ein Feld für die Gegenwärtigkeit, dass halt wahrscheinlich bei uns die nächsten so Policies kommen, dass halt in den Domain-Rechner die Domain-Admin-Gruppe nicht mehr in der lokalen Administratorengruppe ist, weshalb dieser Vorteil ist.
Bitte weiter.
ganz kurz, wir haben jetzt ein etwas krudes Setup, weil Audio unter Linux nicht funktioniert. Und eigentlich hat mir jetzt gedacht, jetzt zeigen wir euch den Active Directory im Main-Controller, legen den User an, machen ein Passwort und so weiter. Der Teil muss jetzt flach fallen, weil wir tippen hier, da ist das VPN und da ist sozusagen das Audio. Und deswegen klappt das alles nicht. Ihr müsst uns jetzt einfach glauben, dass das ein Active Directory ist. Genau.
Genau, also der Server, den wir jetzt auslesen, ist ein 2019 Microsoft AD Server. Und genau.
Was ist da die aktuelle Version?
Ah, jetzt ist es wieder an. Das ist hier wieder an.
Präsentation läuft noch. Im Stream ist er auch noch an.
Okay.
Alles gut.
Ah, jetzt kommt er hier auch wieder.
Was die aktuelle Version des Windows-Servers ist, 2022, glaube ich. Genau. No. Aber auch den können wir auslesen. Also das wäre jetzt kein Problem. Da ist die aktuelle Samba-Version bereit, auch mit den aktuellsten Windows-Versionen klarzukommen. So. Gut. Ihr könnt sehen, was da ist. Gut. Die im Stream können das hoffentlich auch lesen.
Was passiert auch jetzt?
Ja, ich hab auch noch nichts eingegeben. Ich kopiere jetzt hier die magische Zeile da rein. So.
Jetzt haben wir hier wieder ein UTF-8-Zeichen, was nicht funktioniert auf meinem.
Ein UTF-8-Zeichen?
Ein Fragezeichen.
Ach,
soll ich hier mal. Ich tippe hier mal gerade einmal Ctrl-L.
Ich mache
das mal. Das war jetzt so.
Hier. So, so, mach du.
Ja, so. Jetzt ist alles schick, würde ich sagen. Genau, das ist das magische Kommando, was wir eben auf der Folie hatten. Sag mal, Tool Domain Backup Online mit dem tollen Datenbank-Store. Dann der Server hier, das ist der Microsoft-Server, der ist übrigens auch Exchange-Server hier in dem Fall. Das Target-Dir, wo wir das Backup-File reinschreiben wollen, das ist hier Root Samba Backup und Administrator ist der Benutzer. Rufen wir einmal auf. Ja, super. Das funktioniert ja toll.
DNS richtig konfiguriert? Er beklagt sich über Find.dc.
Richtig, DNS nicht richtig konfiguriert. Das ist nämlich von dem Test, den ich Volker vorher in der DB-Lounge gezeigt hatte. Da habe ich ihm nämlich schon gezeigt, was ich jetzt hier mache. Da hatte ich dann den Name-Server geändert und den ändere ich jetzt wieder zurück. So, jetzt rufen wir das nochmal auf. So. Und zack, 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 er liest das Ganze ADL aus, sieht sich noch das Sysvol-Share, packt alles in TAR-Archiv und komprimiert es und fertig. So. Das ist das File, was generiert wurde. Da ist alles drin. Ja, meine Frage.
Nimmt dann auch alle Schema-Erweiterungen mit und man drin hat? Oder ja. Nimmt dann nur die Standardattribute?
Nee, das Schema ist Teil vom LDAP, das ist da mit drin, das wird alles mitgezogen. Also egal, was für ein Schema-Level der hat, das kommt 1:1 so drüber.
Ich meine, wie ist der Mechanismus hier und warum lässt sich das nicht verhindern? Das ist exakt der gleiche Mechanismus, die ganzen Protokolle, die Microsoft nutzt, wenn ein neuer Domain-Controller in die Domäne gejoint wird. Das ist DRS, das ist einfach dieses Directory Replication Protokoll und da kommt einfach alles mit. Und ich meine, am Ende macht ein Samba Domain Controller, neu gejointer Domain Controller macht ja initial auch nichts anderes, als einfach nur die komplette Domäne abzusaugen. Und wie gesagt, deswegen kann man es ja auch nicht abschalten, weil man möchte ja mit dem Administrator Account einen neuen Domain Controller joinen können, der dann alles absaugt. Und was anderes nutzen wir hier nicht.
Genau, also das, was wir machen, ist letztlich das Gleiche, was ein Domain-Controller macht, wenn er joint. Das Einzige, was wir nicht machen, ist unseren DC-Account anlegen. So, dann haben wir jetzt das Backup gezogen. Und dann gucken wir mal an, was wir als nächstes machen können. Genau. Auf die Zeit achten, habe ich ja vorher gesagt, soll man auf jeden Fall machen. Mache ich jetzt hier nochmal. Passt. 1934, 35 ist jetzt gerade. So. Dann wollen wir jetzt das Ganze wieder zurücklesen. Ich gucke mal kurz, ob Samba hier noch irgendwie läuft. Läuft nicht, ist gut. Das wäre jetzt das Tool Domain Backup Restore Kommando, was also unser Backup Archiv, was wir eben erstellt haben, dann wieder zurückspielen würde. Noch das Richtige angeben. So, ins Target hier Wahlib.
Ich habe jetzt hier wieder ein Fragezeichen. Vielleicht nochmal einmal Ctrl-L drücken.
Wahlib Samba. Wo ist das? Ach so, da.
Einfach einmal Ctrl-L.
So sieht es besser aus, ne?
Ja.
Gut. Also nach Wahlib Samba TMP stellt er das wieder her und der New Server Name, der wir dann sein werden, ist dann dc1.xch und lang. Dann drücken wir mal Daumen. Target Directory is not empty.
Ja, das war von dem Test von vorher.
Das ist der besagte Test gewesen. Dann machen wir das mal leer. So. Fertig. Damit ist das Backup wieder hergestellt. So, jetzt sagen wir dem Samba oder die Samba-Tools. Hier nochmal, wo jetzt unsere spezielle SMB-Config hier ist.
Wieder Fragezeichen da. Keine Ahnung, was das ist.
So. Und jetzt können wir mal gucken. Samba-Tool User-List. Genau, das sind die Accounts des ADs, das wir leer gesaugt haben. Nein, nicht leer gesaugt, abgesaugt haben.
Dazu ganz kurz, also dieses Samba-Tool, das ist halt das Tool, ist im Grunde ein fettes Python-Skript, mit dem Samba heutzutage eben seinen Domain-Controller administriert. Und hier läuft jetzt noch kein Samba. Sprich, das heißt, dieses Tool geht tatsächlich auf die rohen Datenbanken, die auch der Domain-Controller-Code quasi anschauen würde. Das heißt sozusagen, wenn man da jetzt irgendwie im Active Directory mit diesem Tool, wir könnten jetzt hier irgendwelche User schon anlegen und die würden dann auch ganz normal irgendwo hin repliziert. Also dieses Tool guckt tatsächlich die Datenbanken an. Wollen wir die vielleicht mal kurz einmal, wo wir die hinhaben, einfach mal gucken, was das für Dateien sind?
Ja, gucken wir doch einfach mal hier in varlib samba tmp, was da so alles drin liegt. Genau, da haben wir hier einmal, wo wir hier sehen, sysvol, da ist halt, sind halt die ganzen sysvol-Daten drin. Hier oben im State Directory, da ist noch eine TDB-Datei und hier interessant und wichtig ist hier das, was im Private-Verzeichnis liegt, besonders das, was im private-samldb.d-Verzeichnis liegt. Das sind wirklich die ganzen LDAP-Partitionen des Active Directory. Also da liegt der ganze Modder drin. Genau, die anderen TDB-Dateien, da ist dann noch, sagen wir, interner Kram drin, sowas wie ID-Mapping von den Windows-Benutzern, also quasi deren SID auf die Unix-IDs zu mappen und so weiter. Das, was wir gleich nochmal ansprechen wollen. Ja, und im etc-Verzeichnis die SMB-Conf natürlich.
Und ich meine, was ist das hier? Da steht .ldb, das ist halt unsere interne LDAP-Datenbank-Repräsentation und am Ende ist das hier inzwischen eben vom Open LDAP, diese LMDB von dem Howard Chu. Und das heißt, man kann im Grunde jetzt auch mit irgendwelchen LMDB-Tools, könnte man es da drauf und tatsächlich sich die Inhalte angucken. Ist dann alles ein bisschen sozusagen kritisch, wenn man da direkt drauf geht, weil das ist halt nicht wie bei Open LDAP, dass man sagt, ich bin hier völlig frei, was mein ganzes Schema angeht und ich kann irgendwelche OUs sonst wie verteilen, ich kann irgendwelche Objektklassen sonst wie verteilen. Da ist Active Directory und Windows sind da schon, insbesondere aufgrund der Clients, ist man schon sehr an das Active Directory-Schema, an sozusagen, wie die Objektklassen auszusehen haben, wie die ganzen Abhängigkeiten der Objekte untereinander sind. Da ist ein Windows-Client sehr schnell unglücklich, wenn man da irgendwas nicht Active Directory-konform macht. Deswegen gibt es auch eben dieses Samba-Tool. Wenn man jetzt sagt, Samba-Tool User-Create oder User-Add, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, dann legt er halt einen Active Directory-konformen User an, dem einem das Windows dann auch gleich glaubt. Und nicht einfach nur irgendein Objekt, wo dann eine OU in der OU ist, dann haben wir ein DN und irgendwie POSIX-Account, OB-Klasse, das glaubt uns ein Windows nicht. Und da ist also sozusagen schon, Active Directory ist eine ziemlich geschlossene Welt, was da sozusagen das Datenbankschema innerhalb des LDAP angeht. Also ja, es ist schön, dass man da reingucken kann und für Debugging-Zwecke ist auch extrem interessant, aber eigentlich heißt es Finger weg und ja. Aber wie gesagt, am Ende sind es LMDB-Dateien von OpenLDAP, die man eben auch mit diesen MDB-Tools auch angucken könnte.
Weil wenn man da am LDAP intern was ändert, kann man selten eigentlich wirklich was kaputt machen, weil Samba da selber Konsistenzprüfungen macht, genauso wie ein Windows-ID-Controller das ja auch macht. Das heißt, wenn man da irgendwas ändert, gleichzeitig wenn man noch einen Backlink hat, wo an der anderen Stelle was geändert werden müsste, dann passt Samba da eigentlich drauf auf, dass da nichts kaputt gemacht wird. Genau, soweit dazu. So, bevor wir jetzt Samba hier starten, gucken wir uns nochmal die SMB-Conf an und machen da noch eine kleine Änderung dran. Warlib Samba TMP ETC SMB-Conf. Das ist jetzt die SMB-Conf, die das Restore-Kommando generiert hat. Also das ist so die minimale Konfiguration. Viel mehr muss da eigentlich nicht drinstehen. Was wir jetzt aber noch dazu schreiben wollen, ist ein DNS-Forwarder, damit wir über den Samba-DNS, den wir gleich aktivieren, auch die anderen Domänen dieser Welt auflösen können. Ein DNS Forwarder equals so. Und dann, weil der Domain-Controller, den wir eben abgesaugt haben, einen recht hohen Function-Level hat, müssen wir den auch hier über diesen schönen Parameter setzen.
Achso, da ist TempShell auch noch.
Genau. Und wir machen noch Temp Test Share, damit wir gleich nochmal zeigen können, dass wir uns hier wirklich an dem Server mit einem Benutzer und seinem Kennwort, was der schon in der Domäne vorher hatte, authentifizieren können und das alles wunderbar funktioniert. Genau, also dieses Test Share. So. Jetzt gucken wir einmal, ob hier irgendwas lauscht. Bis jetzt lauscht hier recht wenig, außer SSH. Jetzt starten wir Samba. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt lauscht. Machen schon mal gleich ein Less dahinter. So, da lauscht jetzt recht viel.
Mach mal minus groß S. Das war die Zeilen sehen. Minus groß S.
Minus groß S.
Und getan. Ach.
Wunderbar. Genau. Da sehen wir jetzt der eingebaute LDAP-Server, der eingebaute Kerberos-Server, der eingebaute DNS-Server, der eingebaute SMB-Server. Die sind ja alle Teil von Samba und ja, die sind jetzt alle hier am Start. Und jetzt können wir einmal gucken, dass wir uns hier auch authentifizieren können. Ich hatte in der Domäne, das hätte ich jetzt euch gezeigt, wenn wir vorher schon den Windows-Domain-Controller grafisch hier hätten darstellen können, aber das glaubt ihr mir jetzt einfach mal wieder. Zum Benutzer BJ mit einem schönen Passwort, was ich nicht sage. Der soll sich jetzt hier dran authentifizieren. Localhost an den Test Share. Das ist das Test Share. Da ist nichts drin, aber ich lege jetzt nochmal was an. Bla. So. Aus. Und das Verzeichnis, was wir ja freigegeben haben für das Test-Share, das war ja slash test. Da gucken wir jetzt mal, was da drin ist. Da sehen wir, da ist jetzt die Datei bla, die dem Benutzer xbj gehört, was ich bin. Und der Grund, warum das hier so schön aufgelöst wird, ist, unser NS-Switch-Windbind-Modul, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, dass ich das da reingeschrieben habe, das hatte ich mir vorher schon gemacht. Wenn ich den jetzt hier rausnehmen würde, das kann ich euch aber jetzt zeigen, dann steht da nur so eine komische Zahl, 3 Millionen irgendwas. Das ist die numerische ID, die Samba dem gibt und das NS-Switch-Modul fragt halt an den Winbind, Wer ist das in Klartext? Und deswegen zeigt es den dann wunderbar. Das NSWitch-Modul braucht man tatsächlich auf einem Samba-AD-Controller nicht notwendigerweise. Also auf einem AD-Controller hier mit Samba ist es auch okay, wenn die Dateien im SysVol-Share einfach nur numerisch dargestellt werden, wenn man NS macht. Das kratzt man. Und auf dem Domain-Controller sollte man eigentlich auch keine Dateifreigaben außer dem SysVol-Share haben. Das ist bad practice. Also, es gibt ein paar Kunden bei uns, die würden das gerne machen, irgendwie, um irgendwie einen Server zu sparen oder so. Aber besser ist es, für einen File-Server einen separaten Server zu haben und das nicht auf dem Domain-Controller zu machen.
Wie gesagt, Klartext-Passwörter auf Platte. Ja.
Klartext-Passwörter auf Platte. Und man will auch auf dem Member-Server manche Sachen einfach anders konfiguriert haben als auf einem Domain-Controller. Den Band schreiben wir da jetzt mal da rein und dann sehen wir jetzt das Software. Ja, das war soweit hier mit der Live-Demo, um mal zu zeigen, wie leicht es ist, von einem Windows-AD zu einem Samba-AD zu wechseln oder um da so ein Recovery-Szenario zu haben für so einen GAU-Fall, wenn das Microsoft-AD mal wie eine Hacker-Attacke zum Vorfall ist.
Ja, dazu, also kann man vielleicht sagen, also das Active Directory, was halt das ganze Backup angeht, auch so ein bisschen eine Zicke ist. Was man eben zum Beispiel auf keinen Fall machen sollte, ist, oder was wirklich auch das AD kaputt macht, ist irgendwelche VM-Snapshots von Domain-Controllern und dann wiederherstellen. Das gilt für Windows, das gilt für Samba genauso. Also insofern, das Backup von das Backup von Active Directory allgemein muss geübt werden. Insbesondere das Restore. Man will ja kein Backup haben, will Restore. Backup nervt nur. Insbesondere das Restore sozusagen, wenn man das AD echt in der Datei irgendwo ablegen möchte. Hier haben wir ein Target Z. Ihr kennt das alle. Und damit fühlt man sich wohl. Das kann man im Zweifel irgendwie auf eine CD schreiben, in Safe legen. Und mit diesen Verfahren eben, keine Ahnung, einmal die Woche üben, das wiederherzustellen. So, jetzt sind hier noch zwei Fragen.
Bei dem Tool kann man ja jetzt mal das komplette Active Directory. Sie haben also so Optionen, einzelne Objekte im Active Directory damit auch wiederherzustellen. Wenn ich jetzt Samba DC hätte, ich möchte jetzt hier irgendwie wieder irgendwelche Nutzer- oder Computerobjekte wiederherstellen, gibt es da auch Optionen dafür?
Da ist jetzt der Vorgang hier nicht für geeignet. Da muss man dann auf normale AD-Tricks zurückgreifen. Also da gibt es ja diesen Deleted Objects Container, da kann man die dann wieder rausbasteln.
Das macht Samba auch jetzt schon.
Ja, genau, die landen auch da im Deleted Objects Container. Genau. Das ist dann, wenn man es machen muss, manchmal ein bisschen fricklige Arbeit, aber ja, das ist so das Prozedere, was man dann machen muss, wenn man nur ein bisschen kaputt gemacht hat. Ja.
Und ich meine, was immer auch eigentlich überraschend gut funktioniert, das kannst du LDB-Edit jetzt zeigen? Einfach sozusagen, dass man remote gegen einen Active Directory Domain Controller einfach im LDAP sozusagen rumeditieren kann. Man braucht wieder, wie gesagt, das Gleiche würde jetzt auch funktionieren, nicht nur gegen Localhost, sondern das würde auch gegen den echten Active Directory Windows Host funktionieren. Man hat ja einfach tatsächlich einen LDAP-Editor. Da geht dann gleich ein VI auf, wenn man es richtig hinkriegt. Das ist ein bisschen tricky zu bedienen, wie mit jedem LDAP-Tool. Aber wenn man es mal drauf hat, dann kann man sagen, ich möchte jetzt tatsächlich ganz normal mit LDB-Edit im Active Directory rum editieren. Kann natürlich auch noch Objekte wieder rauslesen, wieder hochladen und so weiter. Das Trickreiche daran ist, dass man da tatsächlich über das LDAP dran gehen muss und nicht in die Datenbanken direkt rein, weil die Replikation sonst kaputt gemacht würde. Das ist halt der eigentliche trickreiche Teil. Oh, ich habe hier wieder ein tägliches Tool.
Genau, also hier habe ich jetzt beispielsweise einfach mal stehen.
Ja.
Hier habe ich jetzt beispielsweise einfach mal mit meinem ganz normalen Benutzer-Account die Attribute ausgelesen, übrigens über die normale LDAP-Schnittstelle, die ein ganz normaler Benutzer auch über einen Benutzeradministrator hier auslesen kann. Was er natürlich nicht lesen kann, ist ein Passwort-Hash, Unicode-Passwort oder so, sieht er natürlich nicht, aber das sind all die frei zugänglichen Attribute, die jeder, der einen ADI-Account hat, da auslesen kann.
Und wenn man jetzt...
Man kann jetzt, wenn man auch die Rechte hat, das zu editieren, kann man auch hier jetzt mit dem LDP-Edit das editieren. Ich setze einfach mal das Administrator-Passwort zurück, dann kann ich euch das mal zeigen, wie das geht mit dem Editieren als Administrator. User set Passwort Administrator geheim so Wort vom Administrator zurückgesetzt. So, jetzt habe ich das hier als Administrator geöffnet und ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand von euch noch LDAP VI, das war ein ganz cooles Tool, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber LDB Edit ist, hat quasi die eigene, die gleiche Funktionalität, also man kann gegen jeden LDAP-Server damit ein Objekt editieren oder mehrere Objekte editieren und mit dem Editor seiner Wahl dann das mal rumfuhrwerken und anschließend das Ganze wieder sichern und dann wird das im LDAP auch geändert.
Hast du jetzt mal eine Emacs-Erweiterung
wenn du Editor auf Emacs setzt, dann wird das Ganze im Emacs geöffnet, ja. So, ich mache jetzt hier einfach mal Location Berlin beim Administrator rein und dann hat der jetzt hier den Administrator nach Berlin geschoben. Wenn wir uns noch mal angucken, dass er wirklich da ist. Da ist er. Genau, also LDB-Edit oder LDB-Search, ganz wirklich sehr kraftvolles Tool, um in jedem LDAP-Server, nicht nur in AD-Servern, kann man auch gegen OpenLDAP-Server benutzen.
Der Trick hier, warum LDB-Edit meiner Ansicht nach fluffiger ist als irgendwie die OpenLDAP-Tools, ist das GSS-API. Hm. Für diese ganzen Operationen verlangt Active Directory ja korrekte GSS-API, Sign and Seal oder wie auch immer das dann heißt. Und das ist halt mit Cyrus, Sazel und Kerberos und was weiß ich ein ultimativer Schmerz unter OpenLDAP aufzusetzen, selbst als Client. Das ist ja einfach, das ist einfach drin sozusagen. Das funktioniert out of the box, ohne weitere Konfiguration. Aber da hinten war noch eine Frage. Endlich jetzt. Ja,
ich habe Zeit. Ja, vielen Dank. genau, die Frage war, ist wieder mehr oder weniger so eine Layer-8-Frage nach zwischen den Ohren. Um das einzusetzen, glaube ich, muss man ja wenigstens ein paar Unix-Kenntnisse haben. Irgendwie. Die Frage stellt sich, wie weit ein regulärer AD-Administrator, der eine Windows-Umgebung hat, das tatsächlich nutzen kann. Habt ihr da irgendwie Daten darüber, wie weit das eigentlich verbreitet ist, so einen Stand eben hinzusetzen, um ein Backup unter Unix zu machen?
Also, die Unix-Kenntnisse sind natürlich schon von Vorteil, wenn man sie hat. Aber wie er schon im Vortrag hier gesehen hat, man braucht jetzt nicht irgendwie Superman-Kenntnisse zu haben. Es ist nicht so overkomplex, okay, das Ganze. Und wenn es einmal aufgesetzt ist, dann ist das Administrieren des ADs eine Sache, die eigentlich jeder Administrator machen kann, der Windows-Kenntnisse hat. Denn die ganzen Tools von Microsoft, Active Directory Users and Computers und Group Policy Editor und so weiter und so fort, die funktionieren gegen Samba AD genauso wie gegen Windows AD. Das heißt, ein Windows-Administrator merkt unter Umständen überhaupt gar keinen Unterschied. Und ja, beim Backup, bei den Backup-Mechanismen muss man natürlich wieder ein bisschen Unix-Kenntnisse haben. Aber das haben wir ja gezeigt, dass es nicht so wahnsinnig komplex ist. Und
oder ich meine, wenn der GAU eingetreten ist, dann sollte man ja tatsächlich sozusagen einen Plan haben und dann auch ein bisschen mehr Unix-Kenntnis vielleicht haben. Aber einfach sozusagen diesen Job einzurichten, irgendwie, das Kritische ist immer, ich muss dann einmal pro Stunde mein Administrator-Kennwort eingeben, weil ich es ja nicht auf Platte ablegen will. Aber da muss man sich halt seinen Zyklus eben entsprechend raussuchen. Aber dann das wieder korrekt mit allem drum und dran aufzusetzen, ja, da muss man mal eine etc/ntp.conf oder wie auch immer die System.d-Timer dann aussieht. Das muss man dann schon können. Wenn man das unter Druck sozusagen, mein AD ist mir gerade geklaut worden, wieder aufsetzen möchte. Also das, wie gesagt, das ist eine Sache, man will kein Backup, man will Restore, das muss man üben. Aber das, wie gesagt, das ist kein Hexenwerk.
Und als shameless Self-Promotion kann ich nochmal sagen, es gibt ja auch so Firmen wie Cerner, die man dann anrufen kann, die einem dann einfach helfen können. Und da gibt es nicht wenige, die das auch dann im Notfall machen. Und ja.
Ich glaube, die Frage geht auch ein bisschen in die Richtung, die meisten Leute wollen heute Clicky und Oberfläche oder so antrustieren mit dieser Handbewegung. Die Sache mit der Unix-Oberfläche ist immer gut, wenn du die Bugs und wenn du irgendwo Details mal in der Adapt-File fixen musst, das haben wir damals auch immer gemacht. Aber es gibt ja auch diese täglichen Geschichten, wo man es dann da bist du einfach irgendwas haben, wo du schnell was machen kannst. Und ich würde dir massiv widersprechen, dass selbst Unix-Leute, die mit Unix ein bisschen was zu tun haben, also dann LDAP verzweifelt und sind dann lieber auf eine MySQL-Datenbank umgestiegen, weil es da ein schönes BRP-MyAdmin-Tool gibt. Ich verweise da mal auf die Mail-Server, die kaum noch mit LDAP konfiguriert werden, die aber früher mal sehr schöne LDAP-Interfaces gehabt haben.
Aber an welcher Stelle widersprichst du mir da? Weil ich habe ja eben
Entschuldigung. Ich wollte eher sagen, die Unix-Kenntnisse, die die meisten Leute haben, sind nicht so tief, dass sie wirklich verstehen, wie ein LDAP-Intern funktioniert. Sie würden eher ein LDAP vermeiden, weil sie einfach Angst oder Respekt, ich sage mal Respekt vor dem LDAP haben.
Ist aber in meiner Erfahrung auch sozusagen, dass, ich meine, LDAP ist nichts anderes als ein blödes Verzeichnis irgendwo. Und die Freiheit, die Leute haben, ihr LDAP zu konfigurieren. Ich meine, ich habe das auch schon öfters erlebt. Du bist Wochen und Monate daran, dich über irgendwelche LDAP Directory, DSA, sonst oder wie sie halt, Information Tree, DITs, wie das Design so auszusehen hat, mit irgendwelchen Meta-Directories und so weiter, wie das auszusehen hat. Da haben die Leute Angst davor, glaube ich. Und das nimmt die Active Directory ab. Weil da gibt es überhaupt keine Fragen. Und das meine ich eben, das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Active Directory ist eine Anwendung von LDAP mit einem sehr strikten Schema. Klar, du kannst dich da so ein bisschen verkünsteln, aber am Ende deine Objekte sehen alle gleich aus. Und mit diesen Tools, klar, du musst wissen, wie ein DN aussieht. Aber du kannst dieses LDB-Edit auch so machen, dass du sagst, hier, nehm gleich Administrator. Das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Du musst jetzt nicht den kompletten DN in umgekehrter Reihenfolge oder was weiß ich eingeben, wie es bei typischen LDAP-Tools früher war. So, und das ist jetzt hier mit diesen Tools echt einfacher geworden. Ne? Und auch sozusagen, ich muss mich nicht mit irgendwelchen komischen Sasel, sonst was, Krypto-Zeugs auseinandersetzen, fällt alles aus. Ich meine, es ist tatsächlich beschämend für die Unix-Welt, was so ein Spruch, so ein allgemeinen Platz, den ich hier jetzt rauslasse, es ist beschämend für die Unix-Welt, dass es eine Microsoft gebraucht hat, um korrektes LDAP zu irgendwie auf die Straße zu bringen. Also wirklich ins Feld und Kerberos sozusagen wirklich ins Feld zu bringen.
Ich glaube, dass Microsoft benötigt, sondern die User, die Microsoft einsetzen. Das ist nicht Microsoft selber, die wir benötigt haben. Die User haben das im Grunde erzwungen, dass das gemacht wird.
Ja, wie auch immer, aber sozusagen große KDCs, große LDAP-Installationen, die sind eher pestig zu installieren, pestig zu administrieren, dass sozusagen das in jeder Bude um die Ecke passiert.
Nein, das ist gleich wie mit Let's Encrypt zum Beispiel.
Ja, genau. Ja.
Das ist genau dasselbe. Wir sind dabei, Sachen zu vereinfachen. Wir haben
ja
IPsec und StrongSwan nutzen Unmengen Leute WireGuard in der Zwischenzeit oder OpenVPN, weil es einfach einfacher ist und im Grunde die Selbstkehrquelle gibt. Diese feature-reichen Tools, die wir in der Unix-Welt halt kennen seit 20 Jahren, die werden jetzt auf das kleinste Maß runtergeskriptet. Und das ist eine gute Entwicklung, weil es den Einstieg in Unix deutlich vereinfacht.
Ja, nochmal ein Kommentar zu der Wiederherstellung. Also, was du ja sagst, das Backup machen reicht nicht, sondern das muss man nochmal wiederherstellen und das üben. Und passt so ein bisschen mal vorab zu der Shameless Self-Promotion, wie du es genannt hast. Wenn ich dann mit Zernet beispielsweise zusammenarbeite, würde mir Zernet dann auch helfen, sagen wir mal so notwendig. Mein Vortrag vor einem Monat ging es um Informationssicherheitsmanagementsysteme und Notfallpläne, die dann unterwegs sind. Beispielsweise würde die Zernet mich dann auch unterstützen als Firma, wo ich nicht so große Wissenskenntnis habe, so ein Notfallkonzept dann, sagen wir mal, eben halt A zu erstellen und B dann auch mal zu exekutieren, sozusagen, ob das dann auch so funktioniert. Oder würdet ihr erst eingeflogen werden, wenn die Wurst bereits warm ist?
Nee, also wir kommen auch, wenn der Grill angeworfen wird.
Wunderbar, ja,
ich habe noch eine Frage zu den Domain-Controllern. Du sagtest eingangs, dass ihr die anbietet, also eine komplette Migration eines AD-Setups hin zu SAR. Wie viele Clients verträgt dann SAR, um mal irgendwie eine Größenordnung beispielsweise zu erwarten?
Ich habe da, ehrlich gesagt, noch kein Limit erreicht. Also ich glaube, mehrere hunderttausend ist kein Problem.
Okay. Ihr habt Kunden, die große Setups haben, die komplett auf einen Active Directory Server verzichten und komplett auf seinen Markt setzen.
Ja, definitiv.
Das ist halt deswegen auch der Wechsel zu der schönen OpenLDAP LDMDB. Wir haben halt das Ganze entwickelt auf unserer schönen Trivial Database TDB. Die hat ein kleines Problem. Die ganzen internen Pointer sind nur 32 Bit. Sprich, die ganze Datenbank ist nur 4 GB maximal groß. Und deswegen ist halt irgendwann der Wechsel gewesen, bevor wir da jetzt irgendwie groß reingehen und für viele Zwecke reichen halt 4 GB. Aber eben für ein großes Active Directory nicht. Ja, Frage.
Ja, ich habe ja gemeint, dass das, dieser Domain-Controller auf dem Exchange-Server ist. Würde denn Exchange mit einem Samba Active Directory Controller zusammenarbeiten heutzutage schon? Früher war das ja immer so das erste No-Go, wenn Exchange, dann braucht man nicht das Active Directory von Microsoft.
Ja, das war, ich sag mal, bis vor einem halben Jahr tatsächlich auch noch so, aber wir haben das vor kurzem so weit getestet und ein paar Patches noch kurz vor der Veröffentlichung, dass wir sagen können, es geht inzwischen mit einem Exchange, mit einem aktuellen Exchange.
Das ist auch unser Test-Exchange, den wir gerade abgesaugt haben, ne?
Genau, das ist.
Deswegen auch die Frage, weil es nur sagt, mit Exchange, und ich kannte dir auch sagen, also in den letzten Jahren immer so, dann geht es gar nicht, dann braucht man Microsoft. Dann noch eine andere Frage, die PowerShell-Tools von Microsoft vom AD-Management funktionieren auch mit dem Samba-Dings zusammen, oder geht das denn nicht?
Jein. Es gibt einige PowerShell-Erweiterungen, die brauchen diese Web-Services, wo also die RPC-Calls über HTTP gemacht werden. Und die Schnittstelle haben wir leider noch nicht. Wenn man also solche Erweiterungen hat, die Web-Services brauchen, da müssen wir leider passen. Aber es gibt sehr viele, die Web-Services nicht brauchen. Und bei denen, die sie brauchen, kann man auch gucken, ganz viele Dinge kann man auch anders gut skripten und muss es nicht unbedingt mit den PowerShell-Äquivalenten machen.
Mal die Frage, was angesprochen worden ist, gerade mit dem Microsoft und Samba-Protokoll, Active Directory. Die erste Frage ist, am Anfang hat Samba noch sehr viel Resource ingeniert auf den Protokollen. Ist denn die Informationspolitik von Microsoft mit dem neuen CEO besser geworden? Das haben wir ja mit DSL, DSL 2 und auch mit Azure jetzt auch sehr viel Linux im Einsatz. haben die da jetzt das auch jetzt besser dokumentiert? Oder läuft ihr immer noch hinterher und versucht, reverse zu engineeren, was Microsoft in einem nächsten Server-Release implementiert hat?
Also seit es diesen EU-Prozess gab, wo Microsoft ja ziemlich einen auf den Deckel bekommen hat, hat sich das Ganze ziemlich verbessert und es wurden Schnittstellen eingerichtet, wo unter anderem das Samba-Team, aber auch jeder sonst, der irgendwie die Microsoft-Protokolle implementieren will, Microsoft fragen kann, wie irgendwas funktioniert, wenn was nicht sauber dokumentiert ist. Und Microsoft wurde ja dazu verpflichtet, dass sie das dann dokumentieren müssen und auf die Fragen antworten müssen. Und das funktioniert sehr gut. Und was auch sehr gut funktioniert und sehr schön ist, ist, dass dass viele Microsoft-Leute auch zu den Samba-Konferenzen kommen. Zum Beispiel die Samba-XP, die wir fast jedes Jahr in Göttingen abhalten. Da sind eigentlich immer auch Microsoft-Entwickler und halten da auch selber Vorträge. Und ja, die Kommunikation mit denen ist recht gut. Aber Volker, du kannst bestimmt da auch noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Habt ihr schon Source-Code von euch bei Microsoft gefunden? Haben die schon was eingesetzt, was ihr gecodet habt? Ich meine, die Frage bietet sich ja an.
Source-Code glaube ich nicht, aber es wurden auch schon von Samba-Team-Mitgliedern gravierende Sicherheitslücken gefunden, die dann auf Microsoft-Seite gefixt werden mussten und auf Samba-Seite dann auch, also wo wirklich so ein bisschen Umbauten am Protokoll gemacht werden mussten.
Also dazu gerade mal, ich habe hier auch gerade ein bisschen sozusagen einfach nach MS-SMB2 gesucht und von da aus bin ich ein bisschen weitergehangelt. Microsoft hat sich tatsächlich gedreht. Und zwar wirklich tatsächlich in Antwort auf diesen EU-Fall. Oder 1998 ist die Firma Sun an Microsoft herangetreten und hat gesagt, wir wollen Active Directory implementieren. Microsoft hat gesagt, ihr kriegt die Protokolle nicht. Daraufhin ist Sun zur EU-Kommission gegangen und hat gesagt, Microsoft missbraucht sein Monopol auf dem Desktop, um eine marktbeherrschende Stellung auf einem angrenzenden Gebiet, nämlich dem Servermarkt, zu erlangen, indem sie uns diese Informationen vorenthalten. Es hat 10 Jahre gedauert. Sie sind höchstrichterlich verurteilt worden. Dann gab es direkt in Antwort auf dieses Urteil, konnte das Samba-Team für einmalig $10.000 die Rechte kaufen, diese Protokolle nachzugucken. Das haben sie sehr schnell festgestellt, dass das eine ziemlich blöde Idee ist und haben es einfach ins Netz gestellt. Und da ist es jetzt. Und was ich hier gerade zeige, ist eine von den Herzstrukturen von Microsoft, die sie wirklich wie ihren Augapfel gehütet haben. Nämlich, wir authentifizieren einen User gegenüber einem Active Directory Domain Controller, damals noch NT4, und kriegen alle Daten aus der User-Datenbank raus. In Antwort auf, ja, Volker hat sein Passwort richtig eingegeben. Das ist eine von den Strukturen, die sie wirklich nicht rausgeben wollten. Ich habe hier wirklich völlig unauthentifiziert im Netz gesurft und habe das gefunden. Microsoft hat da tatsächlich auch festgestellt, dass es eine gute Sache ist, sein Zeug zu dokumentieren. Sowohl intern als auch extern. Weil sie haben ihr Ökosystem tatsächlich erweitern können. Ob sie nun wirklich völlig dominant sind, ob sich dann die Welt dreht und alles nur noch S3 Object Store machen will und nicht mehr SMB oder irgendwelche File-Systeme braucht, das ist eine andere Geschichte. Aber sie haben es ja tatsächlich geschafft, den Markt für SMB und Active Directory und alles drumherum wirklich am Leben zu erhalten. Mindestens mal, wenn nicht sogar zu erweitern. Und das ist auch schon vor dem Satya Nadella passiert, dass sie tatsächlich gesagt haben, so, wir dokumentieren das sonst. Was dazu kommt, was Björn eben sagte, sie sind verdonnert worden, DocHelp@Microsoft.com einzurichten. Und ihr habt eben irgendwo auf dem Weg dahin, habt ihr die lange Liste von Protokollen gesehen. Du kannst hingehen und sagen, schreibst eine Mail an DocHelp, ich verstehe dieses Protokoll nicht. Und das funktioniert. Das funktioniert. Da Antwort, man kriegt erstmal so eine automatisierte Mail, aber innerhalb von 1-2 Tagen setzt sich tatsächlich ein Mensch dran. Und das kann mal ein paar Tage dauern, das kann auch mal einen Monat dauern, aber ich kriege mal qualifizierte Antworten. Also, wie gesagt, die Microsoft-Welt ist inzwischen richtig gut dokumentiert. Die Protokollwelt. Also das, ja, kann ich beweisen.
Kurzer Einwurf von mir, wir haben jetzt noch so etwa eine Viertelstunde. Sonst ruft dich da jemand an.
Ja. Das ist doch eine sehr lebhafte Diskussion hier. Ich meine, wir hatten Angst einfach, dass wir zu schnell fertig sind. Deswegen haben wir uns die anderen Themen noch rausgesucht. Wir wussten nicht, worauf wir es einlassen. Ja, Frage. Mikro vielleicht.
Was mache ich denn bei dir? Kommt die beiden kommen auch nicht mit.
Ja, klar.
Zwischen zwei, nochmal zurück zu den Backups. Zwischen zwei Backups, wie stark ändern sich die Daten der Dumps? Also Hintergedanke, wenn ich den Fall habe, in dem die Kiste aufgemacht wird, möchte ich vielleicht die Daten eher in einem liftbaren Format regelmäßig in einem, sagen wir mal, Kit eingecheckt haben, damit ich hinterher sauber durchscrollen kann, was hat sich eigentlich geändert, während es aufgemacht wurde. Wäre das denkbar?
Ja, hat Samba Tool auch ein eingebautes Unterkommando. Samba Tool LDAP Compare gibt es und da kann man dann tatsächlich LDAP-mäßig Diff zwischen zwei LDAP-Servern oder also zwei AD-Controllern sich angucken. Ja?
Das macht aber nur für die LDAP-Sachen, jetzt nicht für Group-Policies etc., was halt Angreifer heute auch gerne machen, vielleicht mal irgendwie Group-Policies reinspielen, dass der Trojaner wirklich auf alle Rechner verteilt wird. Das kann er dann noch kein Diff machen.
Nee, für Group Policies nicht, aber da kann man sich ja andere Sachen überlegen. Man kann ja irgendwie das Group Policy Syswall-Verzeichnis irgendwie in Git-Repo packen.
Täglich. Und das sind ja bloß mit XML-Dateien und sowas.
Ja, wobei die XML-Dateien ja quasi Plaintext sind. Also genau. Also wenn man das versioniert haben will und die Änderung sehen will, würde ich sagen, einfach ein Git-Repo rausmachen, dann hast du die Funktionalität.
Das ist eine Idee.
So. Chat gibt es auch leider keine weiteren Fragen, da ist die Hälfte sehr ruhig. Dann vielen Dank auf jeden Fall für den Vortrag.
Oh, gerne.